Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Und dazu sagt Stefan Dethchen, hallo aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Zur Folge 400 des Deutschlandfunk Politik-Podcasts. Eine Jubiläumsfolge, aber keine Feier. Wir arbeiten heute. Wir machen einen, ich will nicht sagen normalen Politik-Podcast, aber wir haben uns ein Thema gesetzt, das wir schon länger nicht mehr besprochen haben. Es ist Zeit, darüber zu sprechen. Ich sage gleich, was es ist, kündige aber kurz an. Es gibt noch eine besondere Folge, die etwas aus dem Rahmen fallen wird. Hoffen wir jedenfalls in diesem Jahr, also eine nachgeholte Jubiläumsfolge, wenn man so will. Das Thema, über das wir erstaunlich lange nicht gesprochen haben, ist die Ukraine. Die Lage in der Ukraine, der Krieg, der Westen in einer dramatischen Zeit. Ich war in dieser Woche mit dem Bundeskanzler in Kiew. Es gibt aber noch jede Menge andere Anlässe, darüber zu sprechen. Und ich freue mich, dass zunächst Gesine Dornblüt, wirklich eine unserer ganz großen Expertinnen für das Thema, für die Ukraine, für Russland, zu uns ins Hauptstadtstudio gekommen ist. Hallo Gesine.
Hallo, danke für die Einladung.
Sag mal ganz kurz am Anfang, wenn wir jetzt gleich über Scholz, vielleicht auch über die Frage sprechen, was das mit Deutschland zu tun hat, über die Lage Europas. Aber dann sollten wir am Anfang mal deutlich machen, wir sehen, was da in der Ukraine passiert, was das für die Menschen bedeutet. Und ich frage mich das die ganze Zeit, wie dramatisch ist das da eigentlich für die im Augenblick?
Ja, das ist dramatisch und es hat sich so entwickelt, während wir eben tatsächlich länger nicht drüber gesprochen haben. Die Lage ist nicht gut für die Ukraine. Militärisch sieht es schlecht aus an den Fronten. Dazu kommen eben die russischen Angriffe auf die Infrastruktur. Der Winter hat begonnen, das ist schwierig und wenn die Unterstützer der Ukraine nicht aus dem Quark kommen und grundsätzlich etwas ändern, dann ist es fraglich, ob die Ukraine bestehen kann, geschweige denn gewinnen kann.
Ich habe mir auch vor der Reise, wie viele das tun, die da hinfahren, runtergeladen, diese Alarm-App, wo du dann aufs Handy gespielt bekommst, die Luftalarme, die Aufforderung, Bunker aufzusuchen für Kiew. Man kann das auch für andere Regionen eingestellt, wo ich Freunde habe und habe das jetzt mal draufgelassen und sehe einfach die ganze Zeit, das Ding ist voll, ein Alarm folgt dem anderen. Also das ist die Situation, in der die Menschen in der Region leben, über die wir sprechen werden. Klaus Remme ist doch dabei. Klaus, hallo. Und du hast das aus Brüssel verfolgt. Da war das ja auch Thema in dieser Woche, nicht wahr?
Ja, hi, grüß dich. Ich habe gleich irgendwie mehrere Anknüpfungspunkte. Deswegen bin ich froh, dass wir es heute machen. Ich habe vorgestern und gestern das Treffen der NATO-Außenminister hier in Brüssel verfolgt, wo die Ukraine nicht das einzige, aber das dominierende Thema war. Ich habe einen Tag bevor du gefahren bist, Stefan, den Besuch aus der Ferne von Kaja Kallas und dem neuen Ratspräsidenten Kosta in Kiew verfolgt und habe heute Morgen mit drei ukrainischen Parlamentsabgeordneten zusammengesessen, die hier in Brüssel in einer kleinen Runde mit Journalisten ihre Perspektive auf all die Fragen, über die wir sprechen werden, gesprochen haben. Aber interessant, also ich habe natürlich, das ist ja immer so ein Moment, man wacht morgens auf und bekommt diese Meldung aufs Telefon, er ist in Kiew und in diesem Falle war es plötzlich der Bundeskanzler, der in Kiew ist. Und meine unmittelbare Frage danach zu mir selbst war, ist jemand mitgefahren von euch aus dem Hauptstadtstudio? Und wenig später war klar, Stefan, du warst mit. War das in dem Sinne wieder in Anführungsstrichen Business as usual oder bemerktest du einen Unterschied?
Na, das ist was Besonderes, in dieser Situation in die Ukraine zu fahren. Und ich muss sagen, für mich war es das erste Mal. Ich war noch nicht dabei. Man fliegt mit der Bundeswehrflugbereitschaft an die polnisch-ukrainische Grenze, fährt da noch mal ein Stück da nach Przemyśl zu diesem kleinen Bahnhof und da steht dann dieser Nachtzug, ja ein regulärer Nachtzug. Da fahren normal Leute, Ukrainerinnen, Ukrainer, weiß ich nicht, Internationale, die nach Kiew wollen und dann hängt vorne dann noch mal dieser Salonwagen an, den wir alle kennen, seitdem Olaf Scholz vor mehr als 2 Jahren zum ersten Mal dahin gefahren ist, zusammen damals mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Manuel Draghi, Juni 22 war das gewesen. Und für Scholz war es jetzt danach, eben nach langer Zeit, die zweite Reise dorthin. Und man reist sehr bequem durch die Nacht. Ich kann sehr gut schlafen im Schlafwagen, das rattert so schön. Und man kann dann da mit dem Kanzler zusammensitzen, in diesem Salonwagen mit Olaf Scholz sprechen. Also insofern schon die Reise besonders. Und das galt dann natürlich ganz besonders auch für den Aufenthalt in Kiew.
Aber ist es immer noch so, dass diese Reisen eben nicht im Vorfeld angekündigt werden und diese Meldungen dann eben am Morgen für alle anderen überraschend kommen? Jetzt lass mich dich fragen, denn dieser Moment ist ja nicht nur für die Ukraine besonders, sondern auch für Deutschland besonders. Stand diese Reise, das haben wir uns hier in Brüssel sehr, sehr schnell gefragt, auch unter dem Zeichen des Wahlkampfs.
Ja, und du hast mich darauf angesprochen, Klaus, das hast mir gesagt, das hätte man viel stärker rausarbeiten müssen, auch aus Kiew noch, denn ihr wusstet da was, was uns in Kiew so noch nicht klar war, dass auch Friedrich Merz nach Kiew fahren will. Und dass sich damit etwas zu wiederholen drohte, was auch damals nach Kriegsbeginn der Fall war. Der erste, der gefahren ist, war damals der Oppositionsfrühjahr, während der Bundeskanzler noch im Ruf stand, er tut nichts für die Ukraine, stark in der Kritik stand. War noch die Zeit, als Andriy Melnyk, ukrainischer Botschafter, hier in Berlin war, hohen Druck auf die Bundesregierung ausgeübt hat. Und dann war Friedrich Merz der Erste, der die Bilder aus diesem Nachtzug verbreitet hat, wie er da nach Kiew reist. Und Scholz ist dann eben erst viel später im Sommer nachgefahren. Das wollte er dieses Mal vermeiden. War es jetzt Wahlkampf, wie es ihm auch von der Union vorgeworfen wurde? Wenn man da spricht, dann hört man, der wusste ja, die Reise von Merz war schon angemeldet. Der Oppositionsführer will fahren und dann ganz kurzfristig setzt sich der Kanzler noch davor. Ja, das mag so sein. Und gleichzeitig kann Olaf Scholz, glaube ich, auch mit guten Gründen für sich in Anspruch nehmen, dass sich das einfügt in eine diplomatische Choreografie, zu der die verschiedenen Gesprächsformate hören. Aus der Sicht von Olaf Scholz, da werden wir sicherlich nochmal drüber sprechen, das, was im Sommer, im Juni in der Schweiz stattgefunden hat, die Konferenz, wie es hieß, zum Frieden in der Ukraine auf dem Birkenstock. Aus Olaf Scholz immer verbunden mit der Erwartung, das könnte dann in Friedensverhandlungen einmünden. Mit diesem Thema spielt er immer wieder. Dann das Telefonat von Olaf Scholz mit Wladimir Putin. Der Kanzler, der sagt, ich nehme das jetzt in die Hand, ich spreche. Bewusst gesetzt, und das wussten wir seit langem, dass er diese Vorstellung hat vor den G20-Gipfel in Brasilien. Und insofern schloss sich das natürlich irgendwie ganz logisch an, dass er jetzt dann auch mit Selenskyj spricht. Und da gab es ja gute Gründe dafür.
Aber findet ihr nicht, dass das eine krasse Diskrepanz ist? Einerseits der Wahlkampf mit all seinen Niederungen und auch teilweise Banalitäten im Vergleich zu der existenziellen Bedrohung, die in der Ukraine zu spüren ist, um die es geht. Was war denn, Stefan, dein Eindruck? Der Kanzler hatte ja jetzt nicht wahnsinnig viel mitzubringen. Das waren im Wesentlichen Dinge, die schon auf den Weg gebracht worden waren. Die Ukrainer machen da natürlich mit, ihnen bleibt nichts anderes übrig. Aber war da unterm Strich, ist da was bei rausgekommen für die Ukraine?
Ja, das kannst du möglicherweise besser beantworten, weil du das viel intensiver die ukrainischen Quellen auch verfolgst. Also zunächst mal die Frage Wahlkampf. Ich würde sagen, alles, was der deutsche Bundeskanzler jetzt tut, ist im Lichte des Wahlkampfes und ist auch damit kalkuliert. Trotzdem würde ich sagen, in dieser Situation, die nicht nur sozusagen, das ist geschildert, sozusagen der Zulauf seit dem Herbst, sondern der ja auch vorausblickt auf den 20. Januar, auf den Wiedereinzug von Donald Trump im Weißen Haus. Es gibt echt Anlässe zu reden und sich zu kümmern um dieses Thema und das auch zu tun in dem Format, das dann da eben nur so da so möglich ist, dass nicht eine Videokonferenz ist. Das, glaube ich, da haben Politikerinnen und Politiker einen guten Grund zu sagen, das ist was anderes, wenn man sich persönlich gegenüber sitzt. Scholz und Selenskyj haben den ganzen Tag zusammen in Kiew verbracht. Die waren morgens zusammen in einem Krankenhaus, haben verwundete ukrainische Soldatinnen und Soldaten besucht. Dann haben sie zusammen eine kleine Ausstellung angeschaut, wo Drohnen und automatische Waffensysteme vorgeführt worden sind. Dann gut 2,5 Stunden Gespräch in einem ganz kleinen Kreis mit ihren Berater, Jens Plöten auf der deutschen Seite, Jamok auf der ukrainischen Seite, der Berater von Selenskyj. Und da spricht man, glaube ich, anders als in einer Videokonferenz. Und wenn Scholz sagt, ich wollte jetzt wissen, wie sieht der Selenskyj die Lage, was sieht der da vor Ort? Und sicherlich auch das verbindet mit dieser Erwartung, was ist da möglicherweise in Verhandlungen möglich, welche Kompromisse können da von der ukrainischen Seite erzielt werden, dann ist das ein guter Grund, finde ich, dahin zu fahren und dieses Gespräch zu führen. Ich glaube, wir würden ihn kritisieren, wenn er das nicht tun würde.
Hat er euch noch verraten, Scholz, irgendwas, was wir nicht wissen, wie Selenskyj das Ganze sieht?
Also in diesen Gesprächen, die man da führt, auf der Rückfahrt im Zug, gilt diese berühmte Unter-3-Vereinbarung. Das sind Gespräche, die es uns erlauben, uns ein Bild zu machen und wo Teile drin sind, wo eine Vereinbarung ist, das wird nicht zitiert. Die ermöglichen es uns, um das nochmal zu erklären, auch für die Hörerinnen und Hörer, sozusagen abzugleichen, ob das, was wir beobachten, mit dem übereinstimmt, was ein Politiker aus erster Hand uns erzählt und sozusagen auch wieder zurück abzugleichen, ob das, was die uns erzählen, konsistent ist mit Beobachtungen, die wir machen oder dem, was wir aus anderen Quellen, gegebenenfalls auch aus unter drei wissen. Aber ich kann so viel sagen, man kriegt da kein anderes Bild, als dass man, kein komplett anderes als das, was man in der Öffentlichkeit bekommt. Also die eine wesentliche Frage war ja, bringt der Scholz etwas mit, auch aus dem Gespräch mit Putin, was Zelensky jetzt überrascht haben könnte, oder geht es da um den Taurus oder um Waffensysteme? Und ich glaube, da gab es keine Überraschungen. Und ich glaube auch, das Bild, das Scholz da bekommen hat über die Lage in der Ukraine, das wirst du uns noch gleich schildern, Gesine, ich vermute mal, das ist nicht ganz anders als das, was wir auch haben. Und dann mag es einen Teil geben dieses Gesprächs, von dem auch wir auch im Nachzug von Kiew nach Berlin nichts erfahren haben.
Stefan, gab es Sätze oder gab es Szenen, die du beobachtet hast, die nahelegen, dass die Ukraine diesen Anruf von Scholz bei Putin immer noch übel nehmen? Denn Zelensky hat ja deutlich reagiert, als er von der Büchse der Pandora sprach. Insofern die Frage A an dich und B an Gesine. Oder haben wir die Reaktion in Kiew, so wie sie hier berichtet wurde, überbewertet? Oder letzte Möglichkeit, sind die in Kiew inzwischen alle so professionell, dass Differenzen, die offensichtlich bestehen, bei solchen Terminen überdeckt werden?
Ich kann da was dazu sagen aus dieser Beobachterperspektive, die ich da in Kiew hatte, und dann müsste Gesine das nochmal ergänzen, was sie da von ihren ukrainischen Quellen wahrgenommen hat. Was wir gesehen haben, das transportiert dann diesen Besuch immer sehr maßgeblich, ist die gemeinsame Pressekonferenz von Zelensky und Scholz in diesem sehr schönen Kloster in Kiew. Das war eine Pressekonferenz, die geprägt war einerseits von diesen Beteuerungen des Beistands durch Scholz. Wir stehen an der Seite der Ukraine, wir werden die Ukraine unterstützen. Meine Haltung zu Taurus ist bekannt, das war kein größeres Thema, obwohl es auch, glaube ich, die erste Frage von der ukrainischen Seite schon gleich sich auf den Taurus richtete. Ich glaube nicht, dass das in den Diskussionen mit Scholz und Zelensky eine maßgebliche Rolle spielt. Also ich stelle mir das nicht so vor. Ich glaube nicht, dass da der Zelensky sagt, Scholz holt den Taurus raus, sondern dass der weiß, das ist dann die Professionalität, der Scholz, aus welchen Motiven auch immer, inzwischen auch innenpolitisch, holt das Ding nicht raus, das zieht er jetzt durch. Und von Zelensky einerseits die Gesten des Dankes, einschließlich symbolisch, zum ersten Mal, so wurde das kolportiert, da auch von ukrainischer Seite wurde ein ausländischer Besucher nicht nur empfangen, sondern mit sehr kurzen militärischen Ehren empfangen in dem Kloster. Da stand so ein ukrainisches Ehrenbataillon, Scholz ging vorbei, war ein Mikrofon aufgestellt, er musste da protokollgerecht Slava Ukraini, Ruhm der Ukraine, reinrufen und dann rief die Ehrenformation zurück, Herojam Slavi, Ruhm den Helden. Und also der Dank von Zelensky, den wir immer wieder gehört haben, an die große Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, auch an die Zivilbevölkerung. Aber dann die kleinen Differenzen. Zum Beispiel Zelensky, der gleich in seinem Eingangsstatement mehrfach wiederholte, er ist dankbar, dass der Bundeskanzler zum ersten Mal seit Kriegsbeginn zu einem bilateralen Gespräch in die Ukraine kommt. Zum ersten Mal. Das hat er, glaube ich, dreimal gesagt in seinem Eingangsstatement. Und Scholz sagt dann mehrfach, er sei zum dritten Mal in der Ukraine. Das rechnet er dann so. Er war kurz vor dem Totalangriff Russlands, kurz nach seinem Amtsantritt zum ersten Mal da, am Tag vor seiner Reise nach Moskau. Dann war es diese gemeinsame Reise mit Draghi und Macron, wo er schon sozusagen in Bedrängnis dahin kam. Mhm. Und seitdem war er nicht mehr da. Das ist so. Und das lässt Zelensky ihn spüren.
Ja, absolut. Ja. Also man muss sich aber auch einfach klar machen, Deutschland ist in Europa in absoluten Zahlen der stärkste Unterstützer der Ukraine. Da ist nichts dran zu rütteln. Umgerechnet auf das Bruttosozialprodukt sieht's anders aus. Da ist Deutschland nämlich nur auf Rang 15, aber Rang 2 hinter den USA in absoluten Zahlen. Und das ist natürlich super wichtig für die Ukraine. Und dementsprechend wird sich niemand in der Ukraine das jetzt mit der Bundesregierung oder einer künftigen Bundesregierung verscherzen wollen. Und das ist ja etwas, was also seit den jetzt ja schon leider bald 3 Jahren intensiver Berichterstattung über Russlands Großinvasion, was immer wieder auffällt, ist, wie stark die Ukrainer angefangen haben, dann bald immer wieder sich zu bedanken. Das war ja zu Anfang so ein bisschen auch in der deutschen Öffentlichkeit immer wieder so ein bisschen die Kritik. Die Ukrainer, die fordern immer nur, ist ja unverschämt. Und seitdem achten die Ukrainer wirklich penibel darauf, dass sie sich immer wieder ausführlich bedanken, wobei sie aber schon auch immer wieder tatsächlich den Stachel ins Fleisch stecken und sagen, wir brauchen aber tatsächlich eigentlich Nicht nur eigentlich, das und das und das. Und die Unterstützung muss stärker werden.
Wie hast du das, wir haben die Frage eben aufgeworfen, Gesine, wahrgenommen, die ukrainische Reaktion dann auf dieses Telefonat, das Scholz mit Putin geführt hat?
Ich war da überrascht, ehrlich gesagt, über diese relativ deutliche Kritik von Selenskyj, weil zu Anfang vorher gleich sich, ich weiß nicht mehr, wer geäußert hatte, jedenfalls auch aus der Regierung, und die waren so relativ entspannt. Und dann kamen diese harschen Worte von Selenskyj, die dann aber kein Nachspiel fanden. Also ich glaube, man muss das auch nicht immer alles, wer weiß wie ernst, auf die Waagschale legen. Da liegen einfach manchmal auch die Nerven blank.
Ich finde das Interessante, wenn ich das beobachte, diese Reise des Bundeskanzlers, auch die Diskussionen, die uns aus Brüssel, Klaus, erreichen, die Diskussion, die jetzt in Deutschland geführt wird, darüber, wenn es mal einen Waffenstillstand gibt, können dann deutsche Soldaten Teil einer Friedenstruppe in der Ukraine sein. Was hat die eigentlich mit der Realität an der Frontlinie zu tun? Auch bei dieser Reise mit dem Bundeskanzler, da trafen sich, glaube ich, die Erwartungen von den Journalistinnen und Journalisten und des Bundeskanzlers, schwingt sozusagen primär das Thema mit, und wann hört das jetzt auf, wann gibt es Friedensverhandlungen und was tun Sie dafür, Herr Bundeskanzler? Und Scholz spielt damit natürlich, dass er diese Erwartung erfüllen kann. Ich wurde immer wieder auch in den Gesprächen bei uns im Sender gefragt, kann er Vermittler sein und so. Hat wenig mit der Wirklichkeit zu tun. Also Scholz wird bestimmt nicht derjenige sein, der da der Vermittlungsverhandler ist. Da kommen vielleicht China oder andere dann nochmal in Betracht. Aber ich habe mich immer gefragt, sehen wir da bei dieser Diskussion, die wir auch in den Medien führen, bei diesen Erwartungen, die wir da vielleicht mitwecken, sehen wir da vielleicht gar nicht, dass, wenn man so wie du auf die Front schaut, auf das Kriegsgeschehen, dass man weit, weit, weit davon entfernt ist?
Ja, absolut. Teilweise ist es wirklich absurd, was hierzulande diskutiert wird, finde ich. Kurz zu deinem Punkt, Vermittler kann Scholz vermitteln, wer kann vermitteln? Niemand kann vermitteln, solange die Konflikt- und Kriegsparteien nicht verhandeln wollen und keinen Frieden wollen. Und wir sind jetzt in einer Phase, in der beide nicht verhandeln wollen. Die Ukrainer wollen mit Sicherheit Frieden, so schnell wie möglich, aber sie sehen bisher keine Möglichkeit, über Verhandlungen zu einem gerechten und nachhaltigen Frieden zu kommen. Zu einem sogenannten schmutzigen vielleicht, der nicht lange halten wird, aber nicht zu einem gerechten Frieden, der für die Ukraine nötig ist. Das dazu. Die Lage in der Ukraine, wenn ich kurz auf die Front eingehen kann, ist schwierig, habe ich eingangs gesagt. Wir sehen, dass Russland sich so schnell wie lange nicht vorwärts bewegt Richtung Westen. An mehreren Stellen, einmal relativ weit im Norden dieser ja rund 1000 Kilometer langen Front, da ist der nächste größere Ort Kupjansk. Das ist bitter für die Ukrainer, weil das ein Gebiet ist, was sie in ihrer Gegenoffensive damals befreit haben. Und da drohen sie jetzt wieder, Gebiet zu verlieren. Dann ist ein Schwerpunkt im Süden des Donetsk-Beckens, wo Russland massiv vorgeht und möglicherweise, wenn sie da Erfolg haben, auch Vorbereitungen trifft, ins Gebiet Saporischschja weiter vorzugehen. Das ist eins von eben diesen vier Gebieten, die Russland ja schon für russisch erklärt hat, obwohl es sie gar nicht kontrolliert. Und dann, was ich persönlich noch besonders besorgniserregend empfinde, ist auch ein Vorgehen ganz im Süden bei Cherson. Wir erinnern uns, das war auch ein Gebiet, das die Ukraine in der Gegenoffensive befreit hat, unerwartet, ziemlich viel Territorium, mit Cherson eben auf dem westlichen Ufer des Flusses, also auf dem rechten Ufer. Russland hat von der gegenüberliegenden Seite immer wieder und macht das weiter Cherson beschossen. Aber den Ukrainern ist es zeitweise gelungen, überzusetzen über das Wasser und da Inseln in diesem Fluss, ja, Delta ist es da schon fast, zu besetzen. Und dort scheint Russland, das sagen Militärexperten, jetzt auch eine größere Aktion vorzubereiten. Also das sind die Punkte, das sind viele, und die Ukraine hat zurzeit sieht es mit Munition ganz gut aus, aber sie braucht immer weiter Nachschub an Waffen und sie hat vor allen Dingen zu wenig Personal. Sie hat nicht die Soldaten und auch nicht die ausgebildeten Soldaten, die es ermöglichen würden, dass diejenigen, die jetzt schon fast 3 Jahre oder noch länger kämpfen, dass die mal eine Pause bekommen würden. Und auf der anderen Seite haben wir Russland, das eben nicht davor zurückschreckt, Menschen, Rekruten massenweise an die Front zu schicken. Da gibt es Berichte über mehrere hundert, manchmal sogar über 1000 Tote. Diese Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, aber wir wissen, dass Russland und das Militär wirklich auf Menschenleben eben keine Rücksicht nimmt. Und das ist ein großer Nachteil für die Ukraine.
Gesine, du hast das jetzt erwähnt, dass es auch auf der ukrainischen Seite auch um Menschen geht, um Nachschub an Menschen für die Armee, für die Frontlinien. Und das hat sich mir auch in Kiew mitgeteilt und das erlebe ich in vielen Gesprächen mit ukrainischen Freunden, wie das die Stimmung in der Ukraine prägt, dass diese Anwerbepolitik, die Rekrutierungspolitik so verschärft worden ist und dass die Männer nun tatsächlich sprichwörtlich an den Bushaltestellen gegriffen werden und an die Front geschickt werden. Auch Kollegen erzählten, dass dort, und das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, alle Ukrainer jetzt zurzeit machen, dass dort im Bekanntenkreis jemand von der Bushaltestelle weg in die Armee eingezogen wurde, paar Wochen Ausbildungslagerfront, jetzt tot. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, wie lang hält eine Gesellschaft das durch? Wann ist da ein Erschöpfungszustand erreicht oder der Erschöpfungszustand, den Putin ja erreichen will, wenn jetzt noch der Winter dazukommt?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Erschöpfung, apropos Erschöpfung, die Menschen sind alle unglaublich erschöpft. Und wenn wir in die Ukraine reisen und diesen Luftalarm mitbekommen, den du ja geschildert hast, dann haben wir ja immer die Gewissheit, dass wir bald wieder ausreisen können. Aber die machen das ja schon über 2 Jahre durch und das zermürbt einfach unglaublich. Und insofern finde ich sehr beachtlich, dass diese Gesellschaft immer noch weitermacht. Was die Rekrutierung betrifft, ist es so, dass eben sehr viele, die sich freiwillig gemeldet haben, das gleich 2022 gemacht haben oder sogar noch früher. Der Krieg hat ja 2014 begonnen. Aber es gab eben ja eine sehr, sehr große Anzahl von Leuten, die alles haben stehen und liegen lassen, die auch sich früher als Pazifisten bezeichnet haben und gesagt haben, jetzt geht es darum, das Land zu verteidigen, ich gehe jetzt an die Front. Diese Menschen sind eben schon dort, teilweise auch schon verwundet oder tot. Und nun geht es eben an diejenigen, die irgendwie zwar moralisch natürlich hinter der Ukraine stehen, aber dann irgendwann vor der Wahl stehen und sterben möchte niemand. Niemand möchte Krieg. Es ist wirklich ganz, ganz schwierig. Die Ukraine versucht da so ein bisschen auch den Leuten entgegenzukommen. Ja, einerseits gibt es eben tatsächlich dieses Wegfangen der Leute oder Aufgreifen. Andererseits gibt es auch modernere Rekrutierungsbüros, in denen transparenter gemacht wird, was heißt denn das eigentlich, an der Front zu sein, in der Armee zu sein. Nicht jeder muss direkt kämpfen, nicht jeder muss die Waffe in die Hand nehmen. Es gibt ja auch zum Beispiel Abteilungen, Drohnensteuerung und sowas. Und es gibt natürlich Leute, die im Hinterland tätig sind. Und da bemüht sich die Armee ein bisschen aufzuklären und dadurch eben auch Leute, sagen wir mal, durch eine smarte Personalpolitik tatsächlich zu rekrutieren. Aber das führt nicht an der Tatsache vorbei und ändert nichts daran, dass das natürlich ein ganz schlimmes, blutiges Geschäft ist und die Ukraine da ein massives Problem hat.
Ich kann kurz beisteuern, diese Abgeordneten, die ich heute Morgen getroffen habe, da kam auch schnell diese Frage nach diesem Erschöpfungszustand über all die Jahre. Und die drei, einer von ihnen schilderte es dann wörtlich, aber ich hatte das Gefühl, die anderen stimmten da durchaus zu, sagten, ja, wir sind erschöpft und wir leben in Kiew und wir hören die Explosionen nachts, ob es nun Einschläge sind oder ob es nun abgeschossene Drohnen sind, von den Ukrainern abgeschossene Drohnen. Aber wir wachen schon gar nicht mehr auf. Er sagte, ich wache schon gar nicht mehr auf, ich schlafe da drüber weg. Und das ist natürlich ein fürchterliches Zeichen einer Gewöhnung, die absurd ist und die man sich eigentlich auch als Gesellschaft gar nicht leisten kann. Diese drei waren hochprofessionell. Ich hatte das Gefühl, die waren sogar teilweise mit Blick auf das Geschehen optimistischer, wenn es um einen politischen Prozess ging, etwa um die Gespräche, die mit Brüssel über einen späteren Beitritt geführt werden, als ich, der ich auf diesen Prozess gucke und denke manchmal, na, also das wird nie was und das wird nur sehr, sehr spät was. Und die waren in der Hinsicht nicht nur EU, auch NATO teilweise sogar optimistisch.
Ja, und man muss sich ja klar machen übrigens, dass die Ukraine, obwohl sie diesen fürchterlichen Verteidigungskrieg führen muss, natürlich viel mehr ist als Krieg. Ja. Also ich war im Westen der Ukraine unterwegs und gut, man hat eben ab und zu den Alarm, aber man hat auch normales, in Anführungsstrichen, Leben. Man hat eine Wirtschaft, die sich erstaunlich schnell wieder berappelt hat. Die Ukraine ist ja mit ihren Getreideexporten zum Beispiel wieder auf dem Niveau wie vor dem totalen Zusammenbruch. Und da braucht es auch gar kein Getreideabkommen mit Russland mehr, weil nämlich die Ukraine die russische Flotte so weit zurückgedrängt hat, dass die Schiffe Odessa weitgehend gefahrlos anlaufen können und wieder auslaufen können. Und es gibt schon auch noch ein friedliches Leben jenseits des Krieges. Natürlich je weiter weg von der Front, desto mehr. Und es gibt Menschen, die etwas entwickeln. Es gibt Unternehmen, die expandieren. Wir haben hier nächste Woche in Berlin den deutsch-ukrainischen Wirtschaftstag oder deutsch-ukrainisches Wirtschaftsforum heißt es, mit Wirtschaftsvertretern aus der Ukraine, aber tatsächlich auch vielen interessierten deutschen Unternehmern, die Ukraine auch als Chance sehen, tatsächlich auch als Absatzmarkt und als Geschäftspartner. Und darum muss es ja auch gehen, tatsächlich der Ukraine jetzt nicht nur, wir reden immer über Militärhilfe, über ökonomische Hilfe. Es geht ja auch darum, tatsächlich da Geschäfte zu machen, denn das ist ja parallel zum Krieg tatsächlich möglich.
Und auch das gehört zu den Eindrücken, die man da in Kiew ja hat, die auch viele schildern, die in das Land reisen. Es gibt auch den Eindruck von einer erstaunlichen Normalität. Man kommt da morgens an, fährt durch den Berufsverkehr, die Straßen sind voll, am Straßenrand gehen die Leute mit Einkaufstüten, Studierende gehen in die Uni oder Schülerinnen und Schüler in die Schulen, die Cafés, die Restaurants sind offen. Also auch das gehört mit zu diesem Bild, das man da sieht. Eine Frage, Gesine, habe ich noch an dich. Ich fand das interessant, immer die Nachrichten, ich weiß nicht, ob das so generell eigentlich stimmt, dass die ukrainische Staatsführung, dass Selenskyj sich entschieden hat, eine Generation nicht einzuberufen, nämlich die 18- bis 25-Jährigen, dass erst dann die Einberufungspraxis beginnt und dass es zum Beispiel von den USA Druck gibt, auch an diese Generationen ranzugehen, die zu holen, wenn man in einer solchen Bedrängnis ist, wie man das jetzt an den Frontlinien zum Teil ist und jeden braucht. Wie ist das? Kann er das durchhalten und was ist das Motiv dafür?
Das ist richtig. Na, die Idee dahinter ist natürlich, also es ist extrem unpopulär natürlich, junge Leute direkt an die Front zu schicken. Und insofern gibt's da so eine quasi Schonfrist bis 25 Jahre. Das ist jetzt enormer Druck, der ausgeübt wird, auch von außen. Das wird in der Ukraine nicht als fair empfunden, dieser Druck von außen. Aber ich wage keine Prognose, ob Selenskyj das durchhalten kann. Es ist einfach, das Personalproblem ist ein ganz zentrales.
Klaus, dann lass uns doch mal darauf schauen, wie sich das jetzt alles aus deiner Perspektive anschaut. Du hast jetzt sehr stark diese internationalen Verhandlungen, das NATO-Außenministertreffen in Brüssel im Blick gehabt. Was hast du da erlebt?
Ich habe ganz viele Perspektiven im Kopf und mir fällt zu jedem Narrativ im Prinzip gleich wieder ein, wer ist dagegen? Ja, weil wir einfach unterschiedliche Positionen gehört haben. Das ist jetzt keine Überraschung, aber je verzweifelter diese Lage an der Front wird, desto deutlicher werden natürlich die Wortmeldungen derjenigen, die sagen, wir müssen mehr tun. Und andere konzentrieren sich in einem Nebenstrang, das habt ihr ja gerade schon angesprochen, auf diesen politischen Weg und auf Gedankenspiele, wie und wann denn das alles enden kann. Und Annalena Baerbock, die ja jetzt doch gestern, aber auch heute mit ihrer Bemerkung zitiert wurde, die sich auf eine internationale Truppenpräsenz nach einem möglichen Waffenstillstand bezieht, das war nun nicht die zentrale Botschaft dieser Ministerin, obwohl zugegeben, sie hat sich auf die Frage eingelassen. Aber wenn man diese zwei Tage Revue passieren lässt, dann ist da natürlich immer auch auf ihrer Seite die Einschränkung und der Verweis darauf gewesen, dass die zentrale Person am Verhandlungstisch fehlt und die Bereitschaft, über einen Waffenstillstand zu reden, natürlich nur dann zu Ergebnissen kommen kann, wenn beide Seiten bereit sind, darüber zu reden und Putin dieses Interesse eben nicht erkennen lässt. Das hat sie gesagt am ersten Tag, zusammen mit dieser Äußerung, dass es Szenarien gibt über Dinge, die nach einem Waffenstillstand passieren können. Sie hat es aber auch am zweiten Tag dann nochmal gesagt, möglicherweise im Wissen, dass diese Truppenbemerkung stark in Deutschland rezipiert wurde. Dann hat sie am zweiten Tag Folgendes gesagt.
Solange der russische Präsident nicht dazu bereit ist, endlich über Frieden an den Verhandlungstisch zu kommen und zu reden, bedeutet Friedenssicherung jeden Tag mehr Unterstützung für den Schutz der Ukraine, also dem Schutz von Menschenleben.
Und da war sie dann wieder ganz stark beim NATO-Generalsekretär, der durch dieses Treffen versucht hat, diese Spekulationen über Verhandlungen klein zu halten. Das hat er auch wörtlich und öffentlich getan und gesagt hat, Priorität 1, 2 und 3 ist die Frage, wie wir diese Truppen aufhalten, die da gerade auf dem Vormarsch sind. Das war ja ein Zitat, das in den letzten beiden Tagen durchgelaufen ist. Die Front bewegt sich nach Westen, gab Rütte zu, nicht nach Osten. Und dieses, er nannte es Trajectory, also die Richtung dieses Konflikts, die müssen wir, das war etwas stärker, als es Stoltenberg gesagt hätte, diese Richtung müssen wir ein für alle Mal ändern. Das können wir uns auch kurz anhören.
We must do more than just keep Ukraine in the fight. We must provide enough support to change the trajectory of this conflict once and for all.
Und da war er natürlich auch bei denen, insbesondere aus den baltischen Staaten, die immer dringlicher sagen, wir brauchen eine NATO-Einladung an die Ukraine. B, das war der estnische Außenminister. Wir müssen endlich mal aus unseren Köpfen herausbekommen, dass Russland diesen Krieg nicht auch verlieren kann. Russland kann den Krieg verlieren und Russland muss den Krieg verlieren. Das ist die Situation und die Position der baltischen Staaten, die nicht von allen geteilt wird. Aber die Stimmungslage derer war, die sagten, es reicht noch nicht.
Ja, und ich bin da ganz bei den Balten, ehrlich gesagt. Und wenn es darum geht, um die Frage oder die Tatsache, dass Putin bisher nicht verhandeln will, dann ist ja immer die Frage, wie kriegt man ihn dazu, verhandeln zu wollen?
Aber Moment mal, wenn du sagst, du bist da auch bei den Balten, die sagen, Putin muss den Krieg verlieren, dann hat das nichts mehr mit der politischen Haltung und auch mit der Stimmungslage zu tun, die ich hier in Berlin wahrnehme. Ich glaube, hier ist die Haltung sehr entschieden und man sieht sich damit nicht alleine. Also man sieht sich damit, glaube ich, im Bündnis mit den Amerikanern und zwar sowohl mit der alten als auch mit der kommenden Regierung, dass es nicht mehr darum geht, die Russen zu schlagen, sondern einen Korridor zu finden, einen Punkt zu finden, in dem es um eine Verhandlungslösung geht.
Ja, also ich bin erstens selbst auch auf der Seite von Gesine, was die Unterstützung angeht, aber war denn dann nicht in Kiew die Rede von Kaja Kallas, immerhin der neuen EU-Außenbeauftragten, die ja nur Stunden vorher in Kiew war und die gesagt hat, wortwörtlich, die EU, die Europäische Union ist der Meinung, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss. Das hat in Brüssel den einen oder anderen aufgeregt und es wurde gleich gefragt, ist das der neue Ton der neuen Außenbeauftragten? Spricht sie wirklich im Namen der Europäischen Union? Die neue Kommissionssprecherin hat dann am Montag gesagt, ja, das war doch eigentlich das, was wir schon immer gesagt haben und hat abgestritten, dass es sich hier um eine wirkliche Änderung handelt, sondern allenfalls um eine Nuance. Aber ich will nur sagen, ja, Kallas ist aus Estland und wir kennen ihre Position der vergangenen Jahre als Regierungschefin, aber dieser Satz steht im Moment unwidersprochen.
Ja, aber damit sind wir ja dann, also sozusagen gehen Sie zurück auf Null aus der deutschen Sicht und ich sage jetzt ja gar nicht, was ich, also ich referiere sozusagen das, was ich hier als Haltung in der Breite der deutschen Öffentlichkeit, als Diskurs in den Medien und als eine Haltung der Regierung wahrnehme, die anders als 2022 auch nicht mehr umstritten ist. Auch von Annalena Baerbock, die anfangs gesagt hat, die Ukraine muss den Krieg gewinnen, hat dieses Wort nach meiner Erinnerung lange nicht mehr gesagt. Und ich glaube, sie würde es im Wahlkampf auch nicht mehr wiederholen.
Ich glaube,
Scholz sozusagen, um das noch kurz einfach darzustellen, sagt, es geht darum, dass Putin seine Kriegsziele nicht erreicht hat. Die Ukraine wird bleiben, es darf kein russisch beherrschtes Territorium mit einer Marionettenregierung werden. Er wird die NATO nicht schwächen, sondern wird gestärkt sein. Und dann kommt sozusagen unausgesprochen, aber gedanklich kann man sich das dann hinzudenken dazu, aber dann ist auch gut. Die Ukraine sozusagen, das ist ja die Überlegung, die dahinter steht. Die Ukraine wird am Ende Territorium abgeben müssen. Sie wird die Russen nicht komplett raustreiben können. Das ist das, was man sich als Verhandlungslösung vorstellt und sieht sich da im Einklang, das ist ja auch interessant mit dem, was jetzt sozusagen als Best-Case-Szenario aus einem Amtswechsel in Amerika rauskommt. Trump, der gesagt hat, innerhalb von, 48 Stunden sorgt er für Frieden da. Na gut, aber da gibt es jetzt den Ukraine- und Russland-Beauftragten Kellogg, einen Ex-General, der schon im Frühjahr ein Papier verfasst hat, das vordergründig vor allen Dingen Kritik, scharfe Kritik, Polemik gegen die Biden-Regierung ist. Aber so liest man das hier, im Kern auch eine Vision enthält für das, was bei Verhandlungen rauskommen kann, nämlich Gebietsabtretungen und einen befristeten Ausschluss eines NATO-Beitritts der Ukraine. Das ist die Hoffnung, dass man auf diesem Weg zu einer Lösung mit Russland kommt.
Ich glaube, wir müssen mehrere Dinge uns überlegen. Also erstmal möchte ich nicht, dass wir uns verzetteln in einer Debatte um die Semantik von Siegen und Gewinnen. Es geht darum, wenn auch die Balten zum Beispiel sagen, die Ukraine muss gewinnen, dann heißt das, und dementsprechend Russland muss verlieren, dann heißt das, Russland muss seine Truppen von dem ukrainischen Gebiet zurückziehen. Das heißt nicht, der Kreml muss in den Schutt gebombt werden. Das heißt lediglich, Russland darf seine Kriegsziele nicht gewinnen. Und da sind wir im Übrigen dann ja bei Scholz, so wie du ihn eben.
Nein, das ist ein fundamentaler Unterschied, glaube ich, ob man sagt, das Ziel ist es und erst dann kann man Verhandlungen führen, wenn Russland auf das völkerrechtlich legitime russische Territorium zurückgedrängt ist. Und dann kommt die alte Frage, aber das haben wir ja schon alles so oft diskutiert, was heißt das für die Krim dann?
Aber da hast du jetzt gerade eine Chronologie reingebracht, die ich gar nicht unbedingt voraussetzen würde, dass man erst Abzug und dann verhandelt, sondern Verhandlungen sind ja auch nur ein Prozess.
Dann Na, ich die spreche Frage über die Ziele sozusagen. Ich würde einfach gerne nochmal fragen, an dich, aber auch an Klaus, wenn ihr das so schildert. Wenn das Ziel heißt, es muss jetzt dafür gesorgt werden, dass die russischen Truppen zurückgedrängt werden, dann muss das ja verbunden sein mit einer Bereitschaft und mit einer realistischen Erwartung, dass die Ukraine nochmal in einer doch ganz anderen Weise ertüchtigt werden muss, verstärkt werden muss. Und da reden wir dann, würde ich jetzt mal sagen, nicht mehr nur über Taurus und über die Aufhebung der Beschränkungen, die ja auch für die französischen und für die britischen Marschflugkörper Scalp und Storm Shadow faktisch noch gelten, sondern da reden wir dann ja über was denn? Boots on the ground, jedenfalls über eine ganz andere Form der Unterstützung der Ukraine. Und da kann ich jedenfalls unabhängig von dem, was ich mir wünschen würde oder was ich will, die Bereitschaft dazu weder in Deutschland noch in den USA erkennen.
Na Klaus, du hast das vorhin referiert. Also der NATO-Generalsekretär hat da deutlichere Worte gefunden.
Ja, und ich finde, es ist doch auch durchaus möglich, Stefan, dass wir unterhalb dieser Schwelle sehr, sehr viel mehr tun müssen, um wenigstens den Status quo zu erhalten oder, wie Rütte es sagt, diesem Konflikt eine andere Richtung zu geben. Also ich finde das so interessant, weil ich konnte auch niemand so richtig übel nehmen, dass diese Diskussion so dominant geführt wurde über die Bedingungen und die Szenarien. Und das wäre eine Frage an dich, Gesine, weil ich die Taktik nicht verstanden habe, weil sie ja von den Ukrainern, von Zelensky, aber auch vom Außenminister selbst vor diesem Treffen befeuert wurde durch das Sky-Interview, in dem Zelensky Szenarien selbst aufgebaut hat, wo er gesagt hat, wäre es nicht eine Möglichkeit, die Ukraine würde als Ganzes zum NATO-Beitritt eingeladen und wir stellen die Gebiete, die die Ukraine kontrolliert, unter einen NATO-Schutz und reden in einem diplomatischen Prozess, der sich strecken kann, über den Rest. Das ist ein Szenario, da muss doch jeder nachdenken. Ah, wenn der das sagt, also da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da irgendwie ein bisschen Fleisch dran kriegen. Und gleichzeitig kam vom ukrainischen Außenminister ein Brief an seine Amtskollegen, in denen sie aufgefordert wurden, noch bei dem Treffen vorgestern und gestern eine NATO-Einladung auszusprechen. Und ich glaube, da habe nicht nur ich mich gefragt, wie man die Situation verkennen kann, weil das natürlich das völlig falsche Forum war und eine solche Einladung bei einem Außenministertreffen, das dann mit Datum erwähnt wird, nicht ausgesprochen wird. Ich habe mir das so zurechtgelegt, dass es möglicherweise vor dem 20. Januar ein verzweifelter Versuch war, hier Bewegung in dieser Frage zu schaffen und Joe Biden aufzufordern, hier in einer Last-Minute-Bewegung praktisch Bewegung reinzubringen. Und dieses beständige Beharren auf der NATO-Mitgliedschaft, da kommt ja etwas rein und da können wir eigentlich, glaube ich, nicht drum rum. Gesine, du kannst uns das gleich noch wirklich genauer erklären, weil ich es wichtig finde. Wir reden ja nicht an irgendeinem Tag, wir reden am 5. Dezember. Und denjenigen, die das länger verfolgen, ist der 5. Dezember 94 ein wichtiges Datum. Es ist nämlich der Tag, an dem die Ukraine auf die Atomwaffen verzichtet hat. Und Verpflichtungen, die eingegangen wurden, sich jetzt ganz, ganz bitter gerecht haben, weil sie sich als wertlos erwiesen haben. Eine Lehre, die Ukrainer nicht vergessen haben. Stefan, ich hoffe, ich lenke jetzt nicht ab, aber es gehört ja dazu, zu dieser ganzen Frage der NATO-Mitgliedschaft. Und ich würde gerne diese 25 Sekunden einblenden, Tagesschau heute vor 30 Jahren.
Am Rande des KZE-Gipfels hat die Ukraine heute den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben. Sie verpflichtet sich damit, alle noch aus der Sowjetzeit gelagerten mehr als 1000 nuklearen Sprengköpfe an Russland abzugeben. Im Gegenzug garantieren die USA, Russland sowie Großbritannien der Ukraine die Selbstständigkeit und verpflichten sich, das Land weder anzugreifen noch mit wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen unter Druck zu setzen.
Und ich musste den Punkt gar nicht ansprechen heute Vormittag. Das war ein Punkt, der den Ukrainern heute Morgen in dieser kleinen Runde wichtig war. Sie haben gesagt, Sicherheitsgarantien unterhalb eines NATO-Schutzes sind für uns keine wirklichen Sicherheitsgarantien. Gesine, wie schaust du da drauf?
Das ist genau der Punkt. Und damit hast du jetzt einen Begriff genannt, der sehr, sehr wichtig ist bei allen Diskussionen um mögliche oder unmögliche Verhandlungen. Es geht um Sicherheit, um Sicherheitsgarantien. Und zwar um verbindliche, um rechtlich verbindliche Garantien, dass wirklich irgendwer den Ukrainern beistehen wird, wenn Russland wieder angreifen sollte. Diese Erfahrung eben des sogenannten Budapester Memorandums vor 30 Jahren, die ist sehr, sehr bitter für die Ukrainer, denn es haben sich damals Russland, das ja die Atomsprengköpfe bekommen hat von der Ukraine, Großbritannien und die USA verpflichtet, einerseits die Ukraine nicht anzugreifen und andererseits, sollte sie angegriffen werden, diplomatisch tätig zu werden, um sie eben zu schützen. Und 2014 wurde die Ukraine angegriffen von Russland. Und das Problem bei diesen sogenannten Sicherheitsgarantien damals beim Budapester Memorandum vor 30 Jahren war, dass sie, wie viele Experten meinen, eben nicht rechtlich wirklich verbindlich waren. Und man hat das ganz bewusst gemacht. Und es ist eben unterhalb der Schranke oder Grenze einer NATO-Beistandspflicht gewesen. Und daraus ziehen die Ukrainer aus gutem Grund, wie ich finde, die Konsequenz, dass sie sagen, so etwas wird uns nicht wieder passieren. Wir brauchen wirklich hieb- und stichfeste, wasserdichte, wirkliche, echte Garantien, dass uns beigestanden wird. Und das ist für sie nur die NATO-Mitgliedschaft. Weshalb das jetzt, danach hattest du gefragt, Klaus, weswegen das jetzt so forciert wird von den Ukrainern? Ich denke, also einmal hat der Außenminister das schon so ein bisschen relativiert und hat gesagt, naja, wir wollen natürlich jetzt nicht sofort eine NATO-Mitgliedschaft, sondern dann, wenn Frieden herrscht. Aber insgesamt beobachten wir, dass Selenskyj in den letzten Wochen oder Tagen sehr viel stärker diplomatische Lösungen hervorhebt, rhetorisch, dass er auch gesagt hat, wir können militärisch unsere Gebiete nicht befreien, wir brauchen diplomatische Lösungen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, und das sagen auch Politologen und Beobachter in der Ukraine, dass er möglicherweise versucht, im Hinblick auf Trumps Amtsantritt in den USA den schwarzen Peter Russland zuzuschieben. Denn Trump wird sagen, soweit wir wissen, so, jetzt verhandelt mal schön. Und ihr Ukrainer, wenn ihr nicht verhandelt, kriegt ihr keine Waffen mehr. Ihr Russen, wenn ihr nicht verhandelt, dann liefern wir den Ukrainern noch mehrere Waffen. Deswegen ist es natürlich für Selenskyj unheimlich wichtig, klarzumachen, dass er verhandlungsbereit ist, Russland aber nicht verhandlungsbereit ist. Und ich glaube, das muss man im Hinterkopf behalten.
Nur damit das mit den Begriffen nicht durcheinander geht. Für uns ist das irgendwie täglich Brot. Aber es gibt eben einmal die NATO-Einladung und es gibt den NATO-Beitritt. Und über alles, was wir jetzt reden, wäre der Wunsch der Ukraine, eingeladen zu werden. Jetzt kann man als Laie vielleicht sagen, ja, mein Gott, mal, das kostet die NATO ja nichts, zunächst mal einzuladen, das ist keine große Verpflichtung. Aber es wäre politisch ein, nicht nur für das westliche Bündnis, ein signifikantes Zeichen. Und deswegen ist die politische Hürde allein schon für die Einladung so hoch.
Und die Einladung war das Streitthema 2008 auf dem NATO-Gipfel in Bukarest, als damals Angela Merkel, und sie hat das in ihren Memoiren nochmal ausführlich begründet, sich mit dem damaligen französischen Staatspräsidenten Sarkozy gegen den amerikanischen Präsidenten Bush durchgesetzt hat, diese Einladung, den Membership Action Plan für die Ukraine und für Georgien nicht zu akzeptieren. Ich würde nur sagen, dass die Diskussion, die wir hier jetzt führen, wirklich jetzt sozusagen an einem maximalen Punkt von dem weg ist, was ich hier als politischen Diskurs im Augenblick wahrnehme. Und wir kommen jetzt in eine Wahlkampfzeit und ich werde sehr genau darauf achten, auch wenn wir dem möglichen künftigen Kanzler Friedrich Merz zuhören. Was sendet der eigentlich für Signale aus? Und wird da eine Vorbereitung dafür getroffen? Wird da irgendeine Bereitschaft dafür genährt? Oder wird Wahlkampf mit dem Punkt gemacht, wir müssen die Ukraine jetzt in die NATO holen? Und wenn es nur die Einladung ist zunächst. Und ich kann das nicht erkennen. Ich sehe diese politische Kraft nicht, die das in Deutschland jetzt im Wahlkampf zu einem Versprechen machen wird oder sich dazu committen wird. Denn NATO heißt ja, das ist dann Artikel 5. Das ist dann ein Automatismus. Russland greift die Ukraine nochmal an und dann sitzt man mit der Ukraine im Boot. Und ich kann bei keiner politischen Kraft hier die Bereitschaft erkennen, dieses Boot für die Ukraine zu besteigen.
Ja, ich würde dir völlig zustimmen, Stefan, aber das ist ja gerade die Krux, mit der die Ukraine es zu tun hat. Ich habe es heute Morgen, glaube ich, den perfekten Sturm genannt. Und das war ja auch hier in Brüssel vorgestern und gestern zu beobachten. Die Lage ist einfach auch auf der politischen Bühne desolat. Wo sind denn die wichtigsten Verbündungen? Frankreich ist ohne Regierung. Du hast es selbst gesagt, wir stehen erstmal im Wahlkampf und danach Monate in der Regierungsbildung. Trump steht vor der Tür. Damit gibt es Unwägbarkeiten. Ich will gar nicht sagen, dass das im Moment schon berechenbare Katastrophen sind, aber es sind Unwägbarkeiten in einer Phase, in der die Ukraine das am allerwenigsten brauchen kann.
Das Maximale, was wir jetzt gesehen haben, ist die Diskussion, die wir in den letzten, ja, man muss fast sagen, Stunden erlebt haben, über eine Äußerung, die Annalena Baerbock auch in Brüssel getan hat. Und da kannst du uns doch mal aufklären, Klaus, da geht es um die Frage deutsche Soldaten in der Ukraine. Und das ist eigentlich ganz typisch, das haben wir ja auch bei uns erlebt, auch im Deutschlandfunk, dass zunächst mal in der Diskussion dann erstmal abgeschichtet werden muss, wann überhaupt und was heißt das, und dass erstmal klar gemacht werden muss, alles sehr, sehr hypothetisch, aber dass in der sozusagen in der Aufmerksamkeits- und Medienökonomie, in der wir leben, das sofort zu maximaler Aufregung führt und der Frage, geht die Bundeswehr jetzt in die Ukraine? Klaus, klär uns nochmal auf, was Annalena Baerbock da in Brüssel genau gesagt hat und wie das in den Kontext der Beratung in Brüssel einzubinden war.
Also das Treffen fing an vorgestern am gegen Mittag. Da kamen die Außenminister, abhängig von ihren Zeitplänen. Man hat sich am Anfang in einer großen Gruppe aller Minister mit dem jordanischen König getroffen. Vorher kam man rein und dann steht da diese Traube von Journalisten. Das ist jedes Mal so. Und dann können sich die Minister natürlich entscheiden, sagen sie überhaupt was? Wollen sie etwas sagen oder wollen sie was gefragt werden? Oder gehen sie einfach kommentarlos in den Verhandlungsraum hinein, in das Gebäude? Das ist mal so und mal so. Annalena Baerbock gehört zu denjenigen, die eigentlich regelmäßig ein Eingangsstatement abgeben und danach auch Fragen beantworten. So war das auch diesmal. Sie kam direkt aus Peking, wo sie Gespräche geführt hatte. Und sie ließ sich ein auf die Situation eines Waffenstillstands und zählte unterschiedliche Elemente auf. Und da war in der Tat eines dieser Elemente, sagte sie, die internationale Truppenpräsenz. Sie hat andere genannt, Gebietsabtretungen, Sicherheitsgarantien, all diese Dinge, das waren bestimmt 5 oder 6, ich habe sie jetzt nicht alle im Kopf. Und dann fragte Thomas Gutschka von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als Folgefrage, ja, internationale Truppen, aber wie steht es denn dann um die deutsche Beteiligung an einer solchen internationalen Truppenpräsenz, wenn sie denn vorkommt? Und dann hat sie Folgendes gesagt.
So wie wir als Deutsche mehr als 1000 Tage an diesem Frieden gearbeitet haben, werden wir natürlich auch alles, was dem Frieden in der Zukunft dient, das von deutscher Seite mit all unseren Kräften unterstützen.
So, und das ist das, was Boris Pistorius heute Morgen bei uns im Programm sehr allgemein genannt hat und unter Konjunktiven, die ausgesprochen waren, nämlich, wenn es denn zu Verhandlungen kommt, wenn es denn zu einem Waffenstillstand kommt, wenn das bedeutet, dass da eine internationale Truppenpräsenz ist, wenn das Mandat stimmt und so weiter und so fort. Eine Diskussion, die weit weg ist. Unabhängig davon, ich glaube, die Außenministerin ist sehr davon überzeugt, dass wenn es zu einer Truppenpräsenz kommt, Deutschland natürlich beteiligt ist als wichtigster Verbündeter der Ukraine in Europa, als große Streitkraft, muss man ja auch mal sagen, in Europa. Denn das wäre ja keine schlichte OSZE-Mission, wie wir sie aus vergangenen Jahren kennen. Soldaten mit Ferngläsern die Waffenstillstandsverstöße registrieren, sondern aller Voraussicht nach eine sehr robuste Mit anderen Worten, eine bewaffnete Truppe mit einem entsprechenden Mandat.
Und diese Erwartung wird natürlich nicht nur von der Ukraine und von anderen Europäern kommen, sondern die wird als allererste von den Amerikanern kommen. Also das wird ja keine Situation sein, in der wir früher sagen können, die Amerikaner machen das schon. Das wird nicht mehr der Fall sein. Aber wir haben ja jetzt gehört von dir, Klaus, wie viele Wenns da sozusagen dazwischen sind, wie hypothetisch dieses Szenario ist, das von dem ausgeht, was hier im Moment man sich so erträumt. Friedenslösung, Waffenstillstand, Verhandlungen und Ende dieses Sterbens und Krieges. Und wo wir uns jetzt hier auch dem Ende zunähern, Gesine, muss man da nicht realistischerweise noch eine ganz andere Vorstellung dem entgegenstellen, nämlich, dass die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt werden, nämlich die Voraussetzung, der Vormarsch der Russen wird irgendwie zum Stillstand gebracht, Putin wird dazu motiviert oder gezwungen, sich an den Verhandlungstisch zu setzen und diesen Vormarsch tatsächlich zu stoppen. Was sollte ihn im Augenblick dazu überhaupt bewegen, wo er im Vormarsch ist, wo der Westen in einem Zustand ist, wie er sich das in den kühnsten Träumen vor einem Jahr nicht erhoffen konnte? Klaus hat es aufgelistet, deutsche Regierung gescheitert, Frankreich im Chaos, Trump im Weißen Haus. Besser kann es für den nicht laufen. Warum sollte der anhalten? Und müssen wir uns nicht viel realistischer darauf einstellen, dass wir viel weitergehende Vormärsche der russischen Truppen erleben werden? Und wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass wir einen teilweisen Kollaps der ukrainischen Verteidigungslinien erleben werden?
Na, die Ukraine ist groß und dass Russland da so vormarschiert wie die ersten drei Tage im Februar 22, das sehe ich noch nicht, weil Russland auch nicht allmächtig ist. Aber die Lage ist ernst, darüber haben wir schon genug gesprochen. Ich habe die große Angst, dass angesichts dieser Situation jetzt, auch angesichts des Eskalationswillens von russischer Seite jetzt für die nächsten Wochen, dass die Stimmen bei uns im Wahlkampf immer lauter werden, die sagen, ja, wir müssen verhandeln, wir müssen verhandeln. Das klingt so schön, aber es ignoriert komplett, dass A, verhandelt wird, und da haben wir heute gar nicht drüber geredet, die Ukraine tut etwas, was gar nicht genug geschätzt wird, sie verhandelt, sie hat sehr große diplomatische Bemühungen, um Vorbereitungen zu treffen für einen gerechten Frieden. Das ist das Ganze, was in der Schweiz passiert ist. Das ist dieser Friedensplan, der sogenannte, der inzwischen Siegesplan heißt, etwas plakativ. Das ist etwas, was die Ukraine macht. Und wenn man aber unter Verhandeln nur versteht, Selenskyj und Putin müssten irgendwie an einen Tisch gesetzt werden, die Tür müsste zugeschlossen werden und dann sollen die sich irgendwie ein bisschen fetzen, dann kommen sie raus und dann ist alles wieder gut. Das ist einfach ein komplett irreales Szenario. Alles, was drin ist überhaupt, was auch Experten sagen, die sich mit Verhandlungen beschäftigen und mit der Art und Weise, wie Kriege beendet werden. Das heißt, zurzeit sind eigentlich nur Inseln der Verhandlungen, also kleine Lösungen in einzelnen Teilbereichen möglich. Also sprich humanitäre Erleichterungen, Gefangenenaustausche, sowas wie das Getreideabkommen, was es jetzt nicht mehr braucht. Solche Dinge, und darüber wird ja auch verhandelt, da gab es Fortschritte von der ukrainischen Seite aus. Und das sind die Dinge, die sehr kompliziert sind und bei denen ich mir wünschen würde, dass die Politik, obwohl Wahlkampf ist, den Mut hat, das auch zu erklären, dass die Sache leider sehr kompliziert ist, dass dieser Krieg nicht von heute auf morgen zu beenden ist, jedenfalls nicht, wenn man das Ziel hat, dass Russland die Ukraine nicht besiegt und dann weiter auch die NATO und die EU bedroht.
Gesine, jetzt bin ich gerade hellhörig geworden, als du gesagt hast, Russland ist nicht allmächtig. Lass uns das nochmal kurz verfolgen, weil das war einer der wenigen hoffnungsvollen Sätze hier in Brüssel in den letzten Tagen geäußert von der finnischen Außenministerin Valtonen, als sie sagte, wir sind nicht machtlos, wir schauen auf die russische Wirtschaft und sie sieht erhebliche Cracks, wie sie sagte, Risse in der Performance der russischen Wirtschaft. Der Rubel geht den Bach runter. Das wird im Moment noch überdeckt werden können, aber das könne eben nicht mehr lange gut gehen. Wie ist dein Blick auf diese Lage? Ist das eine Hoffnung, an die man sich klammert, oder sind wir hier möglicherweise doch auf einer Wegstrecke, wo wir sagen, der Westen haben so lange durchgehalten, wir haben so viel investiert, das Sanktionsregime ist löchrig, aber immerhin, es existiert. Darf man Hoffnung darauf haben, dass Russland kriegsmüde, kriegsunfähig wird?
Nicht in den nächsten Jahren. Die russische Wirtschaft kriselt, aber die russische Wirtschaft hat es geschafft, sich anzupassen an die Sanktionsbedingungen. Und ja, der Rubel schwächelt, aber das wird erstmal auf die nächsten Jahre Russland in seiner Fähigkeit, den Krieg weiterzuführen, nicht wesentlich beeinflussen. Wenn weitere Risikofaktoren hinzukommen, also zum Beispiel nochmal einen Absturz des Ölpreises oder ähnliches, dann ist Russland eben gerade wegen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die es gibt, schlechter aufgestellt, um das abzudecken, weil zum Beispiel auch die Reserven erheblich aufgebraucht sind. Aber das wäre aus meiner Sicht fahrlässig zu hoffen, dass sich damit dann in 2-3 Jahren das Problem von selbst erledigt. Im Gegenteil, man müsste diese Risse nutzen und überlegen, ob man das Sanktionsregime nicht doch nochmal effektiver machen kann, die Sanktionslöcher stopfen müsste und so den Druck auf Russland erhöhen könnte.
Gesine, du hast eben eine Hoffnung an den Wahlkampf ausgedrückt, dass die Politik sozusagen ihre Versprechen da an der Realität abgleicht. Da würde ich die Hoffnungen jetzt dämpfen, aber umso mehr. Ich glaube, das ist wichtig, dass du bei uns bist und ich glaube, wir schreiben uns mal auf den Merkzettel, dass wir vor dem 23. Februar nochmal mit dir reden und auch nochmal diesen Abgleich machen. Was ist im Wahlkampf hier Thema? Die Ukraine wird ein wichtiges Thema im Wahlkampf sein. Wie verhält sich das zu dem, was du mit dem Blick auf die Ukraine und auf Russland wahrnimmst? Aber für heute ziehen wir da mal einen Schlussstrich. Gesine, vielen Dank. Klaus, vielen Dank, wie immer. Der Hinweis, ja, wir freuen uns über Nachrichten an Signal, WhatsApp 0160 913 07007 ist unsere Handynummer für Signal- und WhatsApp-Nachrichten. politikpodcast@deutschlandfunk.de ist unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns sehr über alle Nachrichten. Bitten euch, wenn ihr uns gerne zuhört, empfehlt uns auch weiter. Wir freuen uns auch immer total, wenn wir angesprochen werden. Auch das passiert immer, sage ich jetzt zum Schluss noch, als ich am Sonntagabend auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin-Brandenburg mit einem Bus der Bundeswehr zum Regierungsflieger gefahren wurde, kam der Busfahrer, ich weiß den militärischen Dienstgrad nicht mehr, General war er noch nicht, eher so Feldwebel oder so, ich glaube Herr Brandt hieß er, und sagte, er hört den Politik-Podcast immer so gerne. Deshalb Gruß an den Busfahrer bei der Bundeswehr, der uns zum Regierungsflieger gebracht hat. Vielen Dank am Ende an unseren Techniker, an Carsten Katte-Püschel und an unseren Redakteur Moritz Metz-Wehmer. Das war's für heute. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.